Liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie jetzt ganz herzlich zur Sendung aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Hören Sie gleich eine Predigt von Marcel Malgo mit dem Thema Gemeinde Jesu auf der letzten Wegstrecke, Teil 2. Vorher jedoch singt die Gemeinde noch das bekannte Lied Kommt, stimmet alle jubelnd ein. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Gemeinde Jesu auf der letzten Wegstrecke. Ich habe, wie schon angekündigt, darüber bereits gesprochen. Das war im letzten Monat. Da ging es um die Frage, wie der Herr seine Kinder vorbereitet auf das ewige Leben oder zubereitet, kann man vielleicht besser sagen. Und ganz besonders durften wir damals sehen, und ich denke, das war wirklich auch ein Trost für viele von uns, besonders durften wir sehen, dass Christen sich immer, wie die Umstände auch aussehen, auf dem Weg ins himmlische Jerusalem befinden. Also was sie auch bedrückt, was auch ihr Problem ist, was für eine Situation momentan in ihrem Leben sie quält. Sie sind auf dem Weg ins himmlische Jerusalem. So oder so, ob es uns gut geht oder nicht. Das haben wir gesehen damals in der Geschichte von den Jüngern, als sie sich auf dem See Genezareth befanden. Sie waren damals allein in dunkler Nacht, das Rudern fiel ihnen schwer, es war dunkel, aber sie hatten ein herrliches Ziel, und das Ziel war Kapernaum. Und Kapernaum war damals der Ort, wo Jesus wohnte. Also sie hatten das Ziel, wo er war, wo Jesus wohnte. Und Kinder Gottes dürfen wissen, dass sie immer auf dem Weg nach Hause sind, so oder so. Vielleicht sind sie jetzt auf dem See Genezareth in einer ganz schwierigen Situation. Sie sind auf dem Weg nach Hause. Glauben Sie das? Nehmen Sie es mit. Heute ist noch einmal dieses Thema, Gemeinde Jesu auf der letzten Wegstrecke. Es geht jetzt um etwas ganz anderes. Es geht um eine der wichtigsten Prioritäten im Leben eines Christen auf dieser letzten Wegstrecke. Ja? Was ist heute wichtig? Was ist heute sehr wichtig? Ja, da könnte man vielleicht manches sagen, für den einen ist das wichtig, für den anderen das. Aber ich denke, es gibt hier schon ziemlich klare Antworten, auch aus der Bibel. Und um hier eine Wegweisung zu bekommen, beschäftigen wir uns mit den 7 Gemeinden aus Offenbarung 2 und 3 und den Sendschreiben, die diese Gemeinden von ihrem Erzhirten Jesus erhalten hatten. Ganz besonders reden wir über Philadelphia. Vielleicht eine wichtige Frage: Was haben die sieben Gemeinden in Offenbarung 2 und 3 mit der Gemeinde Jesu auf der letzten Wegstrecke zu tun? Das kann man sich fragen. Ja, natürlich, die ganze Sache ist schon beschrieben im Buch der Offenbarung. Das ist schon ein prophetisches Buch. Das spricht schon über die Zukunft, über das, was noch kommen muss. Aber diese Gemeinden waren zwar örtliche Gemeinden damals, aber ihr geistliches Leben und noch viel mehr die Botschaft des Herrn an sie hat zum Teil eine tiefe prophetische Bedeutung für unsere Zeit. So gibt zum Beispiel die Gemeinde zu Laodicea gibt ein erschreckendes Bild davon, wie es heute in der Zeit der letzten Wegstrecke leider, ich sage leider, in manchen christlichen Gemeinden aussieht. Wir sagen das jetzt nicht pauschal, aber Laodicea ist zum Teil ein Inbegriff der Endzeitsgemeinde. Nun sagen Sie vielleicht, das ist äußerst destruktiv, aber gucken Sie mal herum in diese Welt und lesen Sie mal Laodicea, eine Gemeinde Jesu Christi, was da alles los war. Und das zeugt auch von heute, ja, wie es an manchen Orten aussieht. Philadelphia dagegen ist genau das Gegenteil. Philadelphia weist darauf hin, wie es eben gerade in dieser letzten Zeit, auf dieser letzten Wegstrecke in christlichen Gemeinden aussehen muss. Und deshalb beschäftigen wir uns heute innerhalb dieses Themas Gemeinde Jesu auf der letzten Wegstrecke mit diesen sieben Gemeinden. Wir haben das Sendschreiben der Vollständigkeit halber ganz gelesen, einleitend. Aber es geht hauptsächlich um Vers 7 und 8 und um Vers 12. Aber auch da nur Ausschnitte. Ja? Ich lese jetzt noch einmal diese drei Verse auszugsweise. Offenbarung 3, 7, 8 und 12. Also nur auszugsweise. Dem Engel der Gemeinde zu Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige. 8. Ich weiß deine Werke. Du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort behalten oder hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. 12. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler oder zu einer Säule im Tempel meines Gottes. Soweit nochmals dieses Wort des Herrn. Wenn man die Sendschreiben aufmerksam liest, und ich denke, viele von euch wissen das, ihr kennt die Bibel, ja? Wenn man sie aufmerksam liest, sieht man, dass 5 diese 7 Gemeinden getadelt werden, zum Teil sehr scharf. 2 diese 7 Gemeinden nicht, das ist Smyrna und das ist Philadelphia. Über Smyrna will ich heute nicht reden, aber in Bezug auf Philadelphia stellen wir uns jetzt eine Frage. Warum wurde diese Gemeinde nicht getadelt? Was war das Geheimnis dieser Gemeinde? Das wollen wir jetzt heute untersuchen innerhalb dieser Predigt. Denken Sie daran, was ich Ihnen vorhin gesagt habe, ganz kurz. Philadelphia weist im Gegensatz zu Laodicea eindrücklich darauf hin, wie die Gemeinde Jesu gerade in dieser Zeit der letzten Wegstrecke aussehen sollte. Ja? Sollte. Also, was zeichnete Philadelphia aus? Man kann es in ganz simplen Worten sagen. Jetzt sage ich Ihnen etwas, dann denken Sie, naja, das hätten wir auch gewusst, dann sage ich, das freut mich, aber schauen Sie, es geht immer wieder um die Frage und das ist auch heute wieder die Frage, ist es die Praxis in unserem Leben? Wir wissen so vieles und tun so wenig oder tun das Verkehrte. Also, was war das Geheimnis bei Philadelphia? Eine kurze, simple Antwort. Dort war Christus das Zentrum. Und so gab es für diese Gemeinde überhaupt keinen Tadel, nicht annähernd, keinen Tadel. Aber ich präzisiere das jetzt noch ein bisschen. Und wir fragen uns, auf welche Art war denn Jesus Christus dort das Zentrum? Diese Frage ist sehr, sehr wichtig. Es geht darum, dass wir wissen möchten, was ist nun wirklich die Priorität oder eine der wichtigsten Prioritäten für die Gemeinde Jesu auf der letzten Wegstrecke. Also, was zeichnete Philadelphia aus? Wir haben es gelesen, schon 2 oder 3 Mal, Vers 8. Der erhöhte Herr sagt, du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort behalten. Andere Übersetzungen zitiere ich ganz kurz. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet. Hören Sie? Du hast zwar wenig Kraft, du bist schwach. Da ist wirklich nicht viel los. Du hast Probleme, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet. Nochmals eine andere Übersetzung. Du hast nur eine kleine Kraft, trotzdem hast du mein Wort festgehalten. Darum geht es. Das ist das Geheimnis von Philadelphia. Das ist eine gewaltige Wahrheit für Sie und für mich, für unser persönliches Leben. Das ist die Botschaft für Christen auf der letzten Wegstrecke. Glauben Sie mir, es ist die Botschaft, darum geht es. Du hast mein Wort bewahrt. Wenn man die einzelnen Sendschreiben liest, ja, man vergleicht sie miteinander, dann fällt auf, dass der Herr bei einigen dieser Gemeinden bestimmte Werke im Einzelnen erwähnt. Ich komme darauf zurück nachher. Also Werke, gute Werke, ja. Zum Teil auch schlechte Werke, aber auch gute Werke. Er zählt sie auf. Zum Beispiel Ephesus, ja, wir lesen das nachher noch. Bei Philadelphia sagt er lediglich, ich kenne deine Werke. Punkt. Ich kenne deine Werke. Du hast eine kleine Kraft. Aber eben, das ist der Schlüssel bei dieser Gemeinde. Du hast eine kleine Kraft. Trotzdem hast du mein Wort behalten und hast so meinen Namen nicht verleugnet. Das ist ein klarer Hinweis, was in dieser Endzeit, auf dieser letzten Wegstrecke, eine Priorität sein muss. Wie bleibe ich ein Überwinder? Wie bleibe ich ein Überwinder in dieser manchmal nicht leichten Zeit? Was sind Überwinder? Was sind Überwinder? Starke Menschen, Kraftprotzen, Superchristen. Es gibt keine Superchristen, glauben Sie mir. Die sehen nur super aus von außen. Ihnen ist nichts. Ein Überwinder ist ein Mensch, in dessen Leben Christus das Zentrum ist. Philadelphia, nichts ist da, keine Kraft, Schwachheit. Ich kenne deine Werke, nichts ist da. Du kannst nicht viel bieten, du bist schwach, aber, sagt der erhöhte Herr, das hast du, du hast mein Wort bewahrt. Ich öffne dir eine Tür, die niemand schließen kann. Philadelphia, das ist das Geheimnis für uns auch heute, in dieser letzten Zeit, in der wir leben. Wie aber wird Christus Zentrum in unserem Leben? Ja, ich habe es schon einige Male gesagt, eben Philadelphia, indem wir Gottes Wort bewahren. Du hast mein Wort bewahrt. Wissen Sie, es klingt ganz simpel, aber es ist eine tiefe Wahrheit. Wo das Wort der Mittelpunkt ist, ist Christus der Mittelpunkt. Wir leben heute in einer Zeit, man versucht einen Jesus zu kreieren ohne das Wort. Man versucht einen Christus ins Zentrum zu platzieren, außerhalb des Wortes. Das geht nicht. Jesus ist da das Zentrum, wo Gottes Wort das Zentrum ist. Und umgekehrt, wo Gottes Wort das Zentrum ist, ist Christus das Zentrum. Christus in dir, das ist keine Sache des Gefühls, das ist eine Frage. Wissen Sie, wie die Frage lautet? Inwieweit haben Sie Umgang mit dem Wort Gottes? Das ist alles. Und deshalb ermahnt Paulus uns, und diesen Text habe ich hier schon 100-mal zitiert, ich übertreibe nicht, er ermahnt uns, Kolosser 3, Vers 16, lasst das Wort Christi unter euch wohnen. Reichlich. Da müsste jetzt ein Aufschrei der Empörung kommen. Nein, machen Sie es nicht. Wir wollen ja Ruhe bewahren in der Zionshalle. Aber im Herzen, ja? Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. So, jetzt werden wir mal einige der anderen Gemeinden betrachten. Wir wenden uns mal ein bisschen weg von Philadelphia. Wir richten unsere Blicke auf einige der anderen Gemeinden, die ja damals alle diesen Sendbrief bekamen von ihrem Erzhirten Jesus Christus. Da haben wir Ephesus. Ephesus, muss ich euch lesen, zwei Verse, Offenbarung 2, Vers 2 und 3. Ich weiß deine Werke und deine Arbeit und deine Geduld, und dass du die Bösen nicht tragen kannst und hast versucht, dies oder sagen, sie seien Apostel und sind es nicht. Und hast sie als Lügner erfunden und verträgst und hast Geduld um meines Namens willen und arbeitest du und bist nicht müde geworden. Schauen Sie, Ephesus Da erduldete man Mühsal um Jesu willen. Ja, steht geschrieben. Man übte Geduld. Ja, man duldete die Bösen nicht in der Gemeinde. Man praktizierte die Gabe der Geisterunterscheidung mit Erfolg. Man hat Lügner entlarvt. In Ephesus trug man Lasten um Christi willen. Und man wurde nicht müde. Mit anderen Worten, die Epheser waren eine fast perfekte Durchhaltegemeinde. Also, das sind ja fantastische Eigenschaften, ja, die hier aufgezählt werden. Mühsal erduldet um Jesu willen, die Böse nicht geduldet, Gabe der Geistunterscheidung praktiziert und so weiter und so weiter. Aber wir wissen es alle, ich habe es noch nicht gelesen, da war eben auch dieses große Aber des Herrn. Vers 4, aber ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlässest. Das ist erschütternd. Diese Gemeinde hatte alles, was eine Gemeinde haben sollte, was wir hier nicht alles haben. Also fast perfekt. Und doch sagt der Herr, etwas fehlt. Das Wichtigste. Ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlässest. Ja, hier drängt sich die Frage auf, was ist erste Liebe? Oder sagen wir es anders, was ist der Unterschied zwischen Ephesus und Philadelphia? Ich möchte nochmals mit Nachdruck sagen, ich habe es vorhin schon gesagt, keine der ausgesprochen guten Eigenschaften der Epheser finden wir bei Philadelphia. Philadelphia sagt der Herr nur, ich kenne deine Werke, ja, das war's dann. Die Werke werden nicht im Einzelnen genannt. Es wird nur gesprochen über eine kleine Kraft. Ephesus auf der anderen Seite, perfekt, was da alles anwesend war. Was ist der Unterschied zwischen Ephesus und Philadelphia? Oder was ist erste Liebe? Ja, ich komme zurück auf das, was ich gesagt habe. Das ist mein Thema heute. Der Unterschied besteht aus 5 einfachen Worten, die gerichtet waren an Philadelphia und hast mein Wort bewahrt. Diese an Philadelphia gesprochenen Worte zeichnete diese Gemeinde aus und machte sie ganz anders wie die anderen Gemeinden. Warum? Jetzt knüpfen Sie mal eine Verbindung zwischen Ephesus und Philadelphia. Zwischen der Aussage Jesu an Ephesus, ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlässest. Und der Aussage an Philadelphia, also an Ephesus, ja, hat er gesagt, ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlässest. Und dann die Aussage an Philadelphia, du hast mein Wort bewahrt. Knüpfen Sie hier mal eine Verbindung. Schauen Sie, wenn wir fragen, was ist Liebe? Oder wenn wir fragen, Gottes Wort bewahren, was ist das? Da können wir sagen, das Wort bewahren, festhalten, Philadelphia, hat in den Augen des Herrn mit Liebe zu tun. Liebe. Ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlässest, sagt der Herr zu Ephesus und zu Philadelphia. Du hast mein Wort bewahrt. Ja, Herr, wo ist denn da jetzt der Link? Was ist hier der Unterschied? Was wirst du sagen? Und dann hören wir Jesus Folgendes sagen. Er selber, Johannes 14. Wer mich liebt, wird mein Wort halten. Mein Vater wird ihn lieben. Wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Johannes 14, 23 und 24. Also um es anders zu sagen, Jesus sagt, wer mein Wort nicht hält, kann mich nicht lieben. Und es ist ganz klar, was der perfekten Gemeinde zu Ephesus fehlte. Diese 5 Worte, dieses Lob, was Philadelphia bekommen hatte. Du hast mein Wort bewahrt. Ich denke, hier dürfen wir die Verbindung ziehen. Ephesus, du bist aus der ersten Liebe gefallen. Philadelphia, du hast mein Wort bewahrt. Was ist das, mein Wort, dein Wort bewahren, Herr? Das ist mich lieben. Ephesus, was ist das, aus der ersten Liebe fallen? Das ist, du hast mein Wort nicht bewahrt. Wer mich liebt, wird mein Wort halten. Ganz allgemein über Liebe gesprochen, was gehört zum Fundament einer guten Beziehung, zum Beispiel einer Ehe? Was gehört zum Fundament in einer Ehe? Natürlich Verschiedenes, aber unter anderem, und das ist sehr wichtig, dass man dem Partner zuhört. Also nicht, dass man jetzt unbedingt redet, sondern beide sollten danach streben, einmal Zeit zu nehmen, dem anderen zuzuhören. Dass er die Chance bekommt, zu sagen, was ihm auf dem Herzen liegt. Wissen Sie, das ist ein Riesenproblem bei vielen Ehen. Beide wollen immer nur reden, keiner hört. Das ist bei Jesus Christus so. Wenn ich ihn liebe, ja, sorge ich dafür, dass er immer wieder die Möglichkeit bekommt, das zu sagen, was er auf dem Herzen hat. Das ist auch in unserem Leben. Bei Christus ist es manchmal ein Problem. Wir fallen mit der Tür ins Haus. Ja? Wir schmeißen ihm unser Anliegen vor den Thron und haben gar noch nicht gehört, was er uns sagen will. Sie müssen sich da mal prüfen. Und schauen Sie, das ist sein Wort bewahren. Oder das Wort Christi reichlich in mir wohnen lassen. Das ist Philadelphia. Du hast mein Wort bewahrt. Du bist schwach. Du bist elend. Du hast nichts vorzuweisen. Du hast nicht die Werke der Epheser, Philadelphia. Aber du hast etwas anderes. Du hast mein Wort bewahrt. Und dann sagt der Herr, ich öffne dir eine Tür, die niemand schließen kann. Und schauen Sie, das ist die Priorität für diese Zeit, in der wir leben. Es geht um die Frage, Christen auf der letzten Wegstrecke, was ist hier wichtig? Um was geht es wirklich? Hier haben Sie den Schlüssel. Wir haben heute wirklich Gemeinden wie Ephesus. Ich sage es Ihnen, wir haben Gemeinden wie Ephesus, wo alles perfekt geregelt ist, organisiert ist, wo man staunt, wie alles schön abläuft. Aber manchmal muss man fragen, wo ist Jesus Christus? Wo ist das Zentrum? Was ist im Zentrum? Ist das Wort Gottes im Zentrum? Wo das Wort Gottes im Zentrum ist, ist Christus im Zentrum. Und das ist Liebe. Sorgen Sie dafür, dass Jesus reden kann. Halten Sie sein Wort fest, dass er zu Ihnen reden kann. Natürlich, das Gebet ist enorm wichtig. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Aber ich stelle Ihnen mal eine wichtige Frage, ja? Müssen Sie im Herzen beantworten. Was ist wichtiger? Ob ich Gott reden höre oder ob Gott mich hört? Was ist wichtiger? Ich denke, das Zweite ist vom Ersten abhängig. Muss ich nicht erst Gott reden hören, seine Stimme vernommen haben, bevor ich zu ihm reden kann? Kommt nicht jedes ernste Gebet aus dem Wort, aus dem Hören der Stimme des Herrn? Und schauen Sie, das war das Problem bei Ephesus. Die waren perfekt, da war wirklich wunderbar alles gegenwärtig, was man in einer Gemeinde erwarten darf. Und der Herr sagt zu Ephesus, das ist es nicht. Und da geht er zu Philadelphia und da ist nichts los. Das war vielleicht eine kleine Gemeinde, ich weiß es nicht. Keine Werke, keine Geistesunterscheidung, keine Aufdeckung von Irrlehren, es wird alles nicht genannt. Aber dann sagt er diesen Menschen dort von Philadelphia, ja, ihr habt eine kleine Kraft, aber ihr habt mein Wort bewahrt. Und diese Gemeinde wird sozusagen als vollkommen dargestellt, tadellos. Und Ephesus bekommt eine große Rüge. Ja, auch die anderen Gemeinden, wenn man das jetzt alles liest, wir können nicht alle jetzt durchnehmen, aber auch andere Gemeinden litten wahrscheinlich unter diesem Punkt. Das Wort war nicht mehr das Zentrum. Ich will Ihnen euch versuchen, das zu erklären. Da haben wir die Gemeinden zu Pergamon und Thyatira. Das waren an und für sich gesegnete Gemeinden. Da werden ganz gute Sachen gesagt, zum Beispiel über Pergamon, Offenbarung 2, Vers 13. Pergamon, ich weiß, was du tust, wo du wohnst, da das Satans Stuhl ist, und hältst an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht verleugnet. Das ist wunderbar, ja? Auch in den Tagen, in welchen Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet ist, da wo der Satan wohnt. Also das war eine Gemeinde, die hat manches erlebt. Auch Thyatira, da werden gute Sachen gesagt, Offenbarung 2, Vers 19. Ich weiß deine Werke. Und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und deine Geduld und dass du je länger, je mehr tust. Also man könnte sagen, perfekt. Aber in diesen beiden Gemeinden wucherte dasselbe Übel. Was wucherte dort? Sekten. mitten in der Gemeinde. Stellt euch vor, Pergamon musste das zur Kenntnis nehmen. Aber ich habe ein Kleines wider dich, dass du da selbst, also innerhalb der Gemeinde, hast die an der Lehre Bileams halten, welcher lehrte den Balak, ein Ärgernis aufzurichten, vor den Kindern Israels zu essen, Götzenopfer und Hurerei zu treiben. Also hast du auch die an der Lehre der Nikolaiten halten. Das hasse ich, sagt der Herr zu Pergamon. Und Thyatira musste sich dasselbe sagen lassen, in anderen Worten. Offenbarung 2, Vers 20. Ich habe wider dich, dass du lässest das Weib Isabel, die da spricht, sie sei eine Prophetin. Du lässest sie lehren und verführen meine Knechte, Hurerei zu treiben, Götzenopfer zu essen. Also, das ist eine ganz ernste Angelegenheit. Das waren, innerhalb dieser Gemeinden waren diese Sekten am Wuchern. Und der Herr sagt einerseits, ihr seid gesegnet, aber andererseits sagt er, das geht nicht, was da bei euch läuft. Ja, jetzt müssen wir uns mal eine Frage stellen. Denken Sie mit. Wie entstehen Sekten? Das kann man ganz präzise beantworten. Also, man muss es so sagen, wie entstehen innerhalb von Gemeinden Sekten? Das passiert ja, dass eine Gemeinde da ist und plötzlich merkt man, die driftet ja ganz weg. Die kommen auf ein ganz verkehrtes Gleis. Wie geschieht das? Immer dann, wenn das Wort Gottes aus dem Zentrum verschoben wird. Sie können es genau prüfen, wenn Sie irgendeine so eine Gemeinde kennen. Wann fing es an, ganz verkehrt zu werden dort? Als man die Bibel nicht mehr ohne Abstrich akzeptierte und sie aus dem Zentrum wegschob. Ja, man hat dann vielleicht noch etwas zum Wort Gottes, aber man treibt Missbrauch mit diesem Etwas, indem man dann einen Text aus dem Zusammenhang reißt, um darauf eine falsche Lehre aufzubauen. So entsteht eine Sekte innerhalb von Gemeinden. Das ist leider der traurige Werdegang. Hingegen, wenn wir Gottes Wort bewahren, Philadelphia, ja, ohne Abstriche sagen, was Gott sagt, gilt 100%, ob ich es verstehe oder nicht, ob es mir Freude macht oder nicht, was Gott sagt, das gilt, ja. Wenn ich das verkündige, wenn das auf dem Leuchter gestellt wird, werden Sekten keinen Fuß fassen können. Glauben Sie mir. Deshalb müssen Sie beten für uns Prediger, dass wir immer nur das reine Wort verkündigen. Nicht irgendwie anfangen, da abzudriften.
Dein Wort hin will ich leben,
Ja, das waren die zwei Gemeinden, Pergamon, Thyatira. Ich denke, da war dasselbe Problem. Das Wort war nicht mehr das Zentrum. Sie hielten nicht fest am Wort. Sie werden getadelt. Bei ihnen entstanden dadurch Sekten. Sehr gefährlich. Ich denke, auch Sardes muss man einstufen in der Reihe der Gemeinden, die das Wort Gottes nicht mehr bewahrten. Ich will Ihnen das erklären. Was wird über Sardes gesagt? Eine ganz traurige Aussage, Offenbarung 3, Vers 11. Ich weiß deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und du bist tot. Also das ist schon hart, ja? Ich denke, auch hier ist die Wurzel des Übels was? Das Wort wurde aus irgendeinem Grunde aus dem Zentrum geschoben. Ja, wie ist das möglich? Also, ich versuche Ihnen das kurz zu erklären. Wann ist eine Gemeinde oder ein einzelner Gläubiger geistlich tot? Sind sie geistlich tot? Ja, was ist das? Schauen Sie, wenn Sie sagen, innerlich ist nichts mehr da, keine Kraft, keine Freude am Lesen und so weiter, Sie beten nicht mehr, dann sieht es prekär aus für Ihr geistliches Leben. Was ist der Grund? Wann geschieht das? Dann, wenn der Heilige Geist in einem Gläubigen oder in einer Gemeinde nicht mehr arbeiten kann. Das geschieht oft. Die Bibel sagt, ich will da nicht zu viel darüber sagen, weil ich hier über das viel gepredigt habe. Die Bibel sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid. Das ist Epheser 4, Vers 30. Und die andere Stelle, den Geist dämpft nicht. 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Also, wenn ich sündige, wenn ich irgendetwas in meinem Leben hineinlasse, ich bekenne es nicht, es ist da, ich schleppe es mit, das ist nichts anderes als Gottes Geist betrüben, den Geist dämpfen und sein Wirken wird auf ein Minimum heruntergeschraubt. Und wissen Sie was? Dann ist man geistig tot. Wenn man dann darin lebt und lebt und weiterlebt oder als ganze Gemeinde einen Weg der Sünde geht, dann ist man Sardes. Dann ist man geistlich tot. Jetzt aber, was sind die Folgen, wenn der Heilige Geist in uns nicht mehr wirken kann, wenn dieses Sterben da ist, dieses geistliche Sterben? Was sind die Folgen? Ja, warum stirbt man dann geistlich? Ja? Das ist sehr tragisch. Wissen Sie, wenn Gottes Geist in Ihrem Leben nicht mehr oder zeitlich nicht wirken kann, dann bedeutet das für Sie Wortentzug. Das ist kein sauberes Deutsch, aber Sie verstehen es. Wortentzug, Entzug des Wortes. Das Wort Christi kann nicht mehr reichlich in Ihnen wohnen. Wer durch Sünde oder durch irgendetwas den Geist betrübt, beraubt sich selbst des Wortes Gottes. Jesus hat gesagt über den Heiligen Geist, und ich denke, viele kennen dieses Wort. Er spricht über das Werk des Geistes, ja? Was tut der Heilige Geist? Er sagt es so, er, der Heilige Geist, wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und jetzt kommt es ganz präzise, von dem Meinen wird er es nehmen, von dem Meinen wird er es nehmen. Er wird mich verherrlichen, Johannes 16, Vers 13. Also, hier erfahren wir etwas über das Werkzeug des Heiligen Geistes, mit dem der Heilige Geist in den Gläubigen arbeitet. Der Heilige Geist, er arbeitet nicht in den Gläubigen, dass sie plötzlich eine Vision haben und ein Feuer sehen und weiß nicht was alles. Er hat eine ganz präzise Art zu arbeiten. Welche? Er benutzt nur ein Werkzeug und das ist das Wort Christi. Und deshalb sagt Jesus ja, Johannes 16, er wird nicht aus sich selber reden. Er bringt keine neue Lehre, sondern was er hören wird, das wird er reden. Also Gottes Geist arbeitet in uns Gläubigen mittels des Wortes. Er wird es von mir nehmen. Das Meinige wird er euch lehren. Was ist das? Das ist Bibel, Wort Gottes. So arbeitet der Heilige Geist bis heute. Er gebraucht das Wort Christi, die ganze Bibel, um in den Kindern Gottes sein Werk zu verrichten. Jetzt stellt euch vor, wenn wir durch irgendwelche Sünden das Wirken des Geistes dämpfen, ihn betrüben. Was bedeutet das in Substanz? Was ist dann wirklich passiert? Nichts anderes, als dass wir damit die Arbeitsweise des Heiligen Geistes untergraben. Wir haben ihm sein Werkzeug weggenommen. Wir schließen ihm die Türe zu. Das ist geistlicher Tod. Das ist Sardes. Also ich hoffe, dass Sie dem folgen konnten, diesen Gedanken. Sardes, du hast den Namen, dass du lebst, du bist tot. Auch hier denke ich, das Grundproblem, das Wort war weg. Wo Gottes Wort weg ist, kommt der geistliche Tod. Ich frage mich, wie viele Christen momentan vielleicht keine Beziehung zur Bibel haben, weil sie Gottes Geist betrübt haben, gedämpft haben. Sie können im Moment das Wort Jesu nicht bewahren, denn das Wort Jesu ist das Werkzeug des Heiligen Geistes. Also wenn etwas in Ihrem Leben ist, was vor Gott nicht bestehen kann, was den Geist betrübt, bringen Sie es ans Licht. Sie sind geistlich tot. Das Werkzeug ist weg. Gottes Geist kann nicht arbeiten. Sie müssen die Sünde bekennen. Sie müssen Buße tun. Und dann kann der Heilige Geist arbeiten. Gemeinde, Jesus auf der letzten Wegstrecke. Ich denke, wir verstehen jetzt, was auf dieser letzten Wegstrecke vonnöten ist. Jesu Wort unter allen Umständen bewahren. Das Wort Christi reichlich in uns wohnen lassen. Deshalb wurde Philadelphia eine geöffnete Tür gegeben. Deshalb wurde die Gemeinde Philadelphia nicht getadelt. Und nur so, wenn wir konsequent uns festhalten an Jesu Wort, können wir einen Beweis liefern, dass wir in der ersten Liebe stehen. Und so werden wir bewahrt vor Sektierertum. Und nur so, und das ist uns sehr wichtig, tragen wir eines der wichtigsten Kennzeichen eines Kindes Gottes. Wissen Sie, was eines der wichtigsten Kennzeichen ist eines Kindes Gottes? Kennen Sie dieses Kennzeichen? Es hat alles zu tun mit Philadelphia. Es hat alles zu tun mit das Wort bewahren. Wir finden dieses Kennzeichen in Johannes 17, Vers 6. Jesus selber sagt zum Vater: Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Ich frage Sie, kennen Sie dieses Kennzeichen? Tragen Sie dieses Kennzeichen? Das ist eines der wichtigsten Kennzeichen von Kindern Gottes. Es gibt heute manche Gemeinde, ich kenne einige, die nennen sich Philadelphia. Ja, man hat sich den Namen Philadelphia zugelegt. Aber das bringt eine große Verantwortung mit sich. Philadelphia damals war bereit, unter allen Umständen, in aller Schwachheit, das Wort Gottes festzuhalten. Und das beinhaltet viel mehr, als wir vielleicht in diesem Moment denken. Es bedeutet zum Beispiel, das Wort Gottes von A bis Z anzunehmen, zu akzeptieren, keinen Abstrich zu tun. Psalm 119, Vers 160 in der Hermann-Menge-Übersetzung. Der ganze Inhalt deines Wortes ist Wahrheit. Also alles. Ewig gilt jede Verordnung deiner Gerechtigkeit. Das ist das Geheimnis von Philadelphia. Ja, ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Schritt weiter. Weil Philadelphia das Wort des Herrn bewahrte, festhielt, wurden sie nicht getadelt. Wo ist hier der Zusammenhang? Ist es so, dass diese Gemeinde nicht getadelt wurde, weil sie das Wort Jesu festhielt? Ja, das ist so. Warum? Ja, was bedeutet es, das Wort des Herrn festzuhalten, nicht aufzugeben, sich darum zu unterwerfen? Sehen Sie, was kann mich verändern? Was verändert mich? Was hat die Kraft, mein Innerstes bloßzulegen, ans Licht zu bringen und umzuändern? Was? Die Ehefrau? Ehemann, ein Prediger, die Schrift. Das Wort festhalten, das hat eine ganz, ganz, ganz wunderbare Bedeutung. Ihr Leben wird geheiligt. Sie werden verändert. Das ist ja der Schlüssel. Philadelphia, du hast mein Wort bewahrt. Kein Tadel. Ja, warum denn nicht, Herr? Ja, wer mein Wort bewahrt, der ist auf dem Weg der Heiligung. Der wird verändert. Denken Sie doch an das sehr berühmte Wort des Paulus an Timotheus. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Das ist 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Was tut das Wort? Es überführt, es weist zurecht, es unterweist, damit wir wachsen, vollkommen werden, zugerüstet werden. 2. Timotheus 3, 16, 17. Oder denken Sie an den Hebräerbrief, Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, Mark und Bein. Und jetzt kommt es, und es ist ein Richter der Sinnen und Gedanken des Herzens. Also das Wort Gottes, die Schrift, sie heiligt, sie verändert. Im Alten Testament steht ja auch, ist mein Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Gottes Wort kann steinerne Herzen zerbrechen. Verstehen wir? Philadelphia war tadellos, weil sie das Wort des Herrn festhielten. Du hast mein Wort bewahrt. Weil sie das Wort des Herrn bewahrten, war diese Gemeinde eine geheiligte Gemeinde. Wurden sie geheiligt? Lebten sie in der Heiligung, kann man sagen. Wir wollen doch alle in der Heiligung leben, denke ich. Das bedeutet, in der Schrift gewurzelt zu stehen, das Wort zu bewahren. Lassen Sie sich täglich tiefer in die Heiligung führen, indem Sie das Wort sprechen lassen. Ich möchte wiederholen, Ephesus mit all den wunderbaren Sachen. Es war nicht da. Du bist aus der ersten Liebe gefallen. Herr, was ist Liebe? Wer mein Wort hält, liebt mich. Philadelphia, Pergamon, Thyatira, Sardes. Überall war etwas los. Wenn man die Wurzel sucht, das Wort hatte nicht zentralen Platz. Ich hoffe, dass wir neu davon durchdrungen werden, von der unbedingten Notwendigkeit auf dieser letzten Wegstrecke Gottes Wort auf den Leuchter zu setzen. Gottes Wort ist ja ein Licht, ja? Psalm 119, Vers 405, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Was sagt Jesus jetzt über Licht, ja? Dass wir sein sollten und überhaupt allgemein über Licht. Lukas 11, 33, niemand zündet ein Licht an und setzt es in einen Winkel, auch nicht unter einen Scheffel, sondern auf den Leuchter, damit wer hineingeht, das Licht sehe. Tun Sie das bitte mit Gottes Wort. Das ist die Priorität unserer Zeit. Geben Sie ihm die zentrale Stelle in Ihrem Leben. Seien Sie ein Philadelphia-Christ. Halten Sie fest am Wort. Vielleicht jetzt noch ganz kurz etwas zum Absender. In diesem Sendschreiben an Philadelphia und die anderen Gemeinden. Es ist interessant, dass jeder Absender, obwohl es immer der gleiche Sender ist, Jesus, dass jeder Absender ein bisschen anders ist. Also der Herr stellt sich jeder Gemeinde anders vor. Und das Interessante ist, dass in jedem Absender an diese sieben Briefe etwas enthalten ist, was in Beziehung steht zum Inhalt des Briefes. Ich will das noch kurz erklären. Ich glaube, das wird jetzt fast zu viel, aber der Absender in Ephesus, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Warum? Weil der Herr in Ephesus nicht mehr der Mittelpunkt war. Die goldenen Leuchter sind ein Bild der sieben Gemeinden. Und er ihnen droht, den Leuchter wegzustoßen. Also im Absender schon etwas vom Inhalt des Briefes. Smyrna, der tot war und ist lebendig geworden. Warum dieser Absender? Weil er dieser Gemeinde sagt, sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Hier die Verbindung. Auch Pergamon, der hat das scharfe, zweischneidige Schwert im Absender. Warum? Weil er der Sekte der Nikolaiten droht, in diesem Brief gegen sie mit dem Schwert seines Mundes zu streiten. Thyatira stellt er sich vor, der Augen hat wie Feuerflammen. Warum? Weil in diesem Brief steht, dass der Herr es ist, der Nieren und Herzen erforscht. Ja? Erforscht, Augen wie Feuerflammen. Und so weiter und so weiter. Und dann eben der Inhalt vom Absender an Philadelphia. Da nennt der Herr sich der Heilige, der Wahrhaftige. Warum? Und das möchte ich Ihnen noch sagen zum Schluss. Warum dieser Absender? Wenn wir diese Frage beantworten, kommen wir auf das zurück, was wir schon sagten. Das Wort Gottes heiligt. 2. Timotheus 3, 16, 17, Hebräer. Das Wort Gottes verändert. Und nun die Erklärung, wegen diesem Absender in Philadelphia. War diese Gemeinde bereit, was sich heiligen zu lassen, indem sie das Wort Jesu bewahrte, seinen Namen nicht verleugnete? Begegnet er, der Herr, ihnen als der Heilige, der Wahrhaftige? Es ist eine tiefe biblische Wahrheit, dass der Herr bisweilen, nicht immer, bisweilen, entsprechend seines souveränen Willens, uns so begegnet, wie unsere Einstellung gegenüber ihm ist. Psalm 18, 26, 27, gegen die Heiligen bist du heilig, gegen die Treuen bist du treu, gegen die Reinen bist du rein, gegen die Verkehrten bist du verkehrt. Das hat Philadelphia erlebt. Sie heiligten sich, ließen sich heiligen, indem sie das Wort festhielten. Und der Herr begegnet ihnen als der Heilige, der Wahrhaftige. Wie trifft der Herr sie heute an? Das möchte ich uns alle fragen, als jemand, der sich täglich heiligen lässt, indem er am Wort Gottes festhält. Es gibt eine sehr ernste Aussage in Offenbarung 22, 11. Wer Böses tut, tue weiterhin Böses. Wer unrein ist, sei weiterhin unrein. Wer gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit. Wer heilig ist, sei weiterhin heilig. Es ist klar, dieses Wort steht in einem besonderen Kontext. Das muss man beachten, wenn man es auslegt. Aber dieses Wort enthält für uns heute eine Botschaft. Einmal kommt der Tag, wo in unserem Leben keine Änderung möglich ist. Da bleiben sie, wie sie sind. Das ist der Tag des Todes oder der Tag der Entrückung. Kann man sich nicht mehr ändern. Wenn man sich bis zu diesem Tag mit Gottes Hilfe nicht heiligen lassen hat, durch das Wort, bekommt man nie mehr eine Möglichkeit dazu. Und Sie sollten nicht unterschätzen, was dann am Himmel passiert, wenn Sie vor dem Throne Jesu Christi stehen, vor dem Preisrichterstuhl, dann werden alle verspielten Chancen ans Licht kommen. Also all das, was wir versäumt haben als Gläubige, wo wir uns nicht haben ändern lassen, wird ans Licht kommen. Und wir werden entsprechend diesen Dingen Lohn bekommen oder nicht. Viele Christen wähnen sich in billiger Weise in Sicherheit, weil sie sagen, ich bin ohnehin gerettet. Ich sage Ihnen heute, das, was nachher kommt, ja, wenn Sie bei Jesus sind, was die Bibel so umschreibt, wird jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst wird selig werden, aber wie durchs Feuer. Wenn das dann kommt, ist das vielleicht viel bitterer, als Sie überhaupt je erahnen können. Und deshalb rufe ich Sie auf, werden Sie ein Philadelphia-Christ. Tun Sie es. Alles andere hat keinen Wert. Sardes, Thyatira, Pergamon, da werden zum Teil Werke aufgezählt, die waren fantastisch. Ephesus, perfekt. Es zählt nicht. Laodicea war ganz am Boden, ja? Dann kommt Philadelphia. Vielleicht wenig Menschen, die da zusammengekommen waren damals. Ich weiß deine Werke, du hast eine kleine Kraft. aber diese gewaltige Auszeichnung hast mein Wort bewahrt. Und ich fasse noch einmal zusammen, Gottes Wort bewahren ist ihn lieben, das fehlte den Ephesern, ist bewahrt werden vor Sekten. Kann nichts Falsches aufkommen, wenn wir uns an Gottes Wort festhalten. Gottes Wort bewahren ist, sich heiligen und reinigen lassen. Und so werden wir zubereitet auf die Ankunft Jesu. Wir sind auf der letzten Wegstrecke. Es geht hier um Prioritäten. Und eine der wichtigsten Prioritäten ist Philadelphia. Halte fest an Gottes Wort. Bereite dich zu auf die Ankunft Jesu. Vielleicht kommt er schon bald. Amen.
Sie hörten soeben einen zweiten Teil des Predigtthemas von Marcel Malgo, Gemeinde Jesu auf der letzten Wegstrecke. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!